Scheiß auf den Live-Ticker von Bild. Scheiß auf den Live-Ticker von Focus Online. Wir haben die Nachricht zuerst hier in diesem Podcast heute Morgen. Brandaktuell. Und ich gucke in einen sehr, sehr, sehr debilen Blick von Thomas Wagner. Entrückter Blick quasi. Er ist es geworden. Er ist der neue Bayern-Trainer. Es ist zwar leider nur Kandidat Nummer 8, aber du, Glückwunsch. Also ich finde es super, dass du es machst.
Ja. Ich? Okay, gut, also ich traue den Bayern immer.
Ja, ich auch, deshalb zu. Ja. Also ich habe ihnen alles zugetraut und jetzt ist es raus. Es ist raus. Es ist ja auch eine logische Lösung. Es ist das wandelnde Lexikon des deutschen, des internationalen Fußballs. Es ist der glanzparadige Thomas Wagner, der wirklich alles mitnimmt, der selbst Heidenheim kann, der...
Nee, das kann ich ja gar nicht. Das müssen wir auflösen. Ich bin ja gar nicht mehr,
hingekommen. Ich hab mich gewundert, warum in der Story von Wolfuß nur Schmidtchen, ja. Buschmann und Fuß selber zu sehen ist und du warst.
Ich hatte alles so geil geplant, lieber Mike. Ich war am Freitag für Sky beim Derby. Ich war am Samstag für Sky in Bremen. Ich war am Sonntag für Magenta in Münster. Preußen Münster steigt übrigens wahrscheinlich auf. Wahnsinn. Sehr nette Leute gestern auch noch getroffen. Am Weg zum Taxi gehastet. Die wollten dann wissen, ob die Bäckerei so gut ist, die wir in einem anderen Podcast besprechen. Und dann mit dem Taxi nach Münster hingefahren. 17.05 Uhr sollte der Flieger gehen, lieber Mike. Das hätte alles wunderbar geklappt. Wäre ich zur zweiten Hälfte in Heidenheim gewesen. Und was war nachher Ambach? Wir sind über 2 Stunden später gelandet in München. Plus noch die größte Außenposition, die es gibt. Ja, und aber, dann waren es kurz vor 9.
In München ist doch perfekt, dann hast du gleich unterschreiben können bei Max. Also, ist doch wunderbar. Es ist wunderbar.
Wie kommst du denn
da drauf? Also, ich finde es sehr, sehr logisch. Ich finde, ein Mann von Welt, der den Flieger verpasst, noch on top, der in seiner Reporter-Ehre nie gekränkt war, der jeden Titel erreicht hat, bei Sky, bei Premiere früher noch. Also du hast ja einen Erfahrungswert, den kann kein anderer Reporter-Trainer sonst leisten.
Ja, RTL, Magenta, RTL. Eurosport,
bitte.
Alles. Ne?
Bitte.
Ja.
Bitte.
Aber ich stand doch gar nicht auf der Liste drauf, denn die Kollegen der Bild haben ja 23 Namen aufgelistet, die noch möglich wäre. Da musste ich schon sehr schmunzeln. Da war wirklich eigentlich jeder drauf, der im Moment auf irgendeiner Trainerliste auf Arbeit
wartet.
Aber
wenn man dann als Nummer 24 dann das Angebot kriegt und zusagt, dann braucht man vor allen Dingen eins, nämlich
Eier. Wir brauchen Eier. Der Podcast mit Mike Kleiss und Thomas Wagner.
So, wie fühlt sich's an?
Ja, auf. Also ganz ehrlich, ich würde noch nicht mal, ich meine, da ist ja mein geschätzter Kollege Dieter Nickles, der ist ja Pressesprecher bei den Bayern, macht er da vieles zusammen mit Stefan Mennerich, aber ich meine ganz ehrlich, man kann ja nicht immer sagen, dass man die Bayern nicht mag und also ich würde glaube ich noch nicht mal, wenn ich ein Angebot, ein hochdotiertes hätte, ich hätte noch nicht mal auf der Presseabteilung derselben der Straße was zu suchen, das muss man auch mal ganz klar festhalten. Also ich kann es hier sagen, ich werde es nicht.
Okay, du bleibst in Österreich. Jetzt ist aber die Frage, also ich meine, du warst ja lange vor mir, also bevor wir verheiratet waren, warst du lange mit Ralf Rangnick verheiratet. Was ist der Grund?
Was ist denn mit dir los heute Morgen? Hast du irgendwo Cannabis einkaufen oder was?
Letztendlich legal. Also jetzt kann ich ja auch während des Podcasts auch noch kiffen. Ich habe nie gekifft. Komm, Hosen runter.
Ja, klar habe ich mal gekifft, aber nie irgendwie regelmäßig und irgendwie, weiß nicht, hat mich immer, ich fand das nicht so gut, wenn man dann irgendwie so lätschelig in der Ecke rumliegt. Also ich habe lieber ein paar Stubis getrunken und dann geguckt, wie man vielleicht mit den netten Damen des Festes noch ins Gespräch kommen kann.
Gute Antwort. Also du warst, lass uns da nochmal hingehen. Ja, lange mit Ralf zusammen. Nein, also Spaß beiseite. Auch wenn du in Köln wohnst, es ist so, dass du auf jeden Fall ja, aber doch mit Sicherheit die Gründe weißt, warum Ralf Rangnick abgesagt hat am Ende des Tages.
Oder? Also ich kenne Ralf Rangnick wirklich tatsächlich schon relativ lange. Ja, ja, ich habe damals beim DSF ja gearbeitet, bei Hattrick, zweite Liga, du kannst dich vielleicht noch dran erinnern. Und da war Ralf Rangnick ja in Ulm Trainer, wurde dann in der Saison ja im März von Martin Andermatt abgelöst, der ja auch Ulm dann in die Bundesliga gebracht hat. Übrigens herzlichen Glückwunsch zum Zweitliga-Aufstieg an den SSV Ulm, sensationelle Kalios. Geschichte. Waren 23 Jahre völlig von der Bildfläche und marschieren jetzt in einem Jahr von Liga 4 in 2, höchst verdient. Ich habe Bilder gesehen von Joe Reichert, dem Kapitän, morgens vom Ulmer Münster, also sonntags morgens, mein lieber Mann. Der sah aber aus, also der kann richtig feiern. Geil, echt, also stabil. Da habe ich Ralf Rangnick, da durften die ja teilweise noch in die Trainerkabinen damals rein und sowas. Und du hast immer schon gemerkt, er war sehr ungeduldig. Er hat immer sich so ein bisschen auch den Journalisten manchmal so in den Fragestellungen überlegen gefühlt. Dann führte das ja zu diesem legendären Professorenauftritt im Sportstudio. Ich habe ihn allerdings vor 4 Wochen dann mal nach längerer Zeit wieder gesehen in Düsseldorf. Da war so ein Workshop der EM-Trainer. Ich finde, er ist deutlich souveräner geworden. Entschuldigung, deutlich souveräner geworden. Und ja, was hat zur Absage geführt? Man hört ja, er war geschmeichelt vom Bayern-Interesse. Das ist klar, das wäre wahrscheinlich jeder. Er hätte sich das auch durchaus vorstellen können. Aber ich glaube, 2 Sachen haben dagegen gesprochen. Erstens mal hat er eine andere Lebensqualität als Nationaltrainer. Er hat ja damals auf Schalke, hat ihn ja der Burnout ereilt. Ich glaube schon, dass er da sehr viel bewusster auch mittlerweile lebt und arbeitet. Das ist schon Stress, Tagesgeschäft bei den Bayern. Und das Zweite ist halt, ja, die unsäglichen Kommentare vom Tegernsee, die einfach sein Bild, wie man mit einem Trainer umgehen sollte, auch in Richtung der Kollegen und dann im Vorgriff auf sich selber, das hat ihm überhaupt gar nicht gefallen.
Okay, aber was jetzt, lieber Max? Was machen wir jetzt? Also Problem ist ja, dass, und das ist ein bisschen schräg, dass es angeblich so sein soll, dass wir haben ja das Bild rauchende Colts, 12 Uhr mittags, stehen sich gegenüber, haben wir ja in der letzten Folge auch so ein bisschen skizziert.
Du hast es skizziert.
Ja. Wenn man jetzt also auf die Idee kommt, und das ist ja ein wenig der Sprech hinter den Kulissen bei den Bayern, die Colts werden wieder reingesteckt, man trifft sich in der Mitte, umarmt sich, beide machen eine Faust in der Tasche und sagen, okay, also wir machen weiter. Puh. Wie fühlt sich das für dich an?
Du meinst mit Thomas Tuchel jetzt praktisch?
Ja,
das wird es auf jeden Fall.
Nee, aber warte, was macht dich so sicher? Also, was ist, wenn Max Eber sagt, pass mal auf, wir finden keinen, das ist die Wahrheit. Wir sind schlecht mit dir umgegangen, ist auch die Wahrheit. Du hast ein paar Fehler gemacht, ist auch die Wahrheit. Wir machen das kommunikativ so, dass wir sagen, wie in der Ehe, wir haben uns mal in den Haaren gehabt, aber wir gehören irgendwie doch zusammen und es geht weiter.
Nein, also klar ist, meiner Meinung nach, er wurde ja jetzt häufiger auch gefragt, Thomas Tuchel ist natürlich trotz allem auch ein Medienprofi, der hat so ein bisschen damit kokettiert, indem er gesagt hat, ja nee, Stand jetzt, da wird da gar nichts dran geändert, aber Vereinbarungen kann man noch ändern. Also er hat ja, viele haben das ja interpretiert, als wenn er sich eine Hintertür aufgemacht hat. Die Bayern haben das aber auch kassiert, ich glaube in persona Dresen. Nein, also ich schließe im Fußball nichts mehr aus, aber ich glaube, das steht zu 100% oder dann, wenn ich sage, ich schließe nichts aus, zu 99%. Es wäre auch eine Rolle rückwärts, die wenig Sinn machen würde, denn es gab ja Gründe, warum Thomas Tuchel eigentlich, weil die Champions League steht ja noch aus, als gescheitert gilt in den knapp 1,25 Jahren bei den Bayern. Sollte er die Champions League holen, dann wird er einfach sagen, ey, was wollt ihr eigentlich von mir, größter Titel. Aber im Tagesgeschäft mit der Mannschaft hat das ja nicht funktioniert. Er wollte den Umbruch anschieben, genauso wie das Nagelsmann wollte. Und letztlich ist die Vereinsstruktur der Bayern im Moment aber so, dass wenn ein Trainer kommt und Umbruch anschieben will, dann ist es eben nicht so, dass alle sagen, pass auf, wir haben jetzt 11 Meisterschaften in Folge gewonnen, dann sind wir mal 1-2 Jahre kein deutscher Meister, stellen uns aber für die Zukunft wieder auf. Nein, das geht nicht, weil Uli Hoeneß kann ja nicht verlieren. Also wird dann in die Mannschaft reingehorcht, dann kommt dann vielleicht ein Thomas Müller und der sagt dann, oh, ich bin aber nicht so zufrieden mit dem Tuchel, dann meckern noch 1, 2, 3 und dann geht's wieder von vorne los. Was man festhalten kann, ist, dass das, was die Bayern gerade in Sachen Trainersuche aufführen, an Peinlichkeit einfach nicht mehr zu überbieten ist. Früher war es so, das haben wir ja gesagt, da hat man sich ausgeguckt, wer soll denn Trainer sein und wer kann im besten Sinne vielleicht uns noch helfen und den Gegner schwächen. Das ist ja lange vorbei. Sie legen Vertragsangebote vor. Sie sprechen öffentlich darüber. Also wir haben ja an Absagen von Anfang an. Alonso, Nagelsmann, Rangnick, Emery, De Serbi und Schmidt haben, ob es da jetzt konkrete Gespräche gab, auch direkt schon gesagt, wir bleiben bei unseren Vereinen. Also eigentlich all das, was im Moment auf dem Trainermarkt ist, wo du dir vorstellen kannst mit Fantasie, das ist eine kreative Lösung, ist jetzt schon weg. Es kann eigentlich jetzt nur noch eine zweite oder dritte Lösung sein. Aber Fakt ist natürlich auch, wenn du dann irgendwann einen Trainer hast und der gewinnt die ersten 6, 7 Spiele, dann fragt da auch keiner mehr nach. Aber ich glaube, Max Eberl hat sich, das kann man glaube ich auch so sagen, seine Arbeit deutlich entspannter vorgestellt. Und das, was es für die Bayern, finde ich, so peinlich macht, ist, dass sie sprechen nacheinander eine Liste ab. Jeder weiß es mit, das ist wie in einem Live-Ticker. Du hast es gerade eben gesagt, du hast Wasserstandsmeldungen mit dem gesprochen. Früher wäre das ja alles auch ein bisschen diskreter gewesen. Und dann sagen die auch alle noch öffentlichkeitswirksam ab. Und die Bayern stehen einfach da wirklich wie, als wenn sie gar nicht wissen, was los ist. Also ich würde sagen, das dürfte in der Historie des Rekordmeisters mit Abstand die peinlichste Trainersuche und Posse sein.
Ja, sieht total so aus. Und ich frage mich halt, merken die das eigentlich am Tegernsee da oben? Also wenn Uli und Killer Kalle da irgendwie schön beim Schnitzel sitzen und einem kräftigen Roten, also ist das so, dass sie dann irgendwann mal sagen, so, du Uli, irgendwie, wir müssen da vielleicht einfach auch nochmal überlegen, wo wir gerade stehen und ob das alles so gut ist, was da so gerade läuft und ob wir uns da vielleicht mal ein bisschen raushalten und vielleicht vor allen Dingen der eine.
Ja, das würde ja voraussetzen, die Fähigkeit zur Selbstkritik und auch mal zur Kritik an sich selbst und dem Konstrukt, was man geschaffen hat, was ja ein unfassbar erfolgreiches Unternehmen ist, Bayern München. Ich glaube, dass es bei Karl-Heinz Rummenigge Fragmente von Selbstzweifeln und Selbstkritik gibt. Bei Uli Hoeneß würde ich das eher verneinen. Er hat ja dann auch nochmal nachgelegt, er wird sich in Zukunft noch deutlicher wieder zu Wort melden. Und die Frage ist ja auch irgendwann, wer tut sich das denn freiwillig an? Also Max Eberl wollte immer zu den Bayern, auch seine private Situation ist jetzt so, dass er in München seine Lebensgefährtin ist. Deshalb ist er, glaube ich, froh, in München zu arbeiten und nicht in Leipzig. Aber das, wie er ja jetzt praktisch auch schon vorgeführt wird in seiner ganzen Trainersuche, auch das Gespräch am Samstag im Vorlauf in Stuttgart bei meinem Freund Leo, der all die Fragen gestellt hat, die man stellen muss, das war ja letztlich, ja, wie soll ich sagen, das war ja fast schon peinlich, wie er da versucht hat, irgendwie, ja, da geht eine Tür auf, die bisher noch gar nicht da war und sowas. Also ich fand es schon relativ taumelnd. Du bist gerade nichts zu hören, Mike. Hast du dich gerade?
Ich hab dir zugehört und bin sprachlos.
Ja. Hast gehustet und bist wahrscheinlich
gegen das Mikro gekommen. Ich bin sprachlos. Genau, also ob deiner Analyse, und ich frage mich jetzt genauso wie viele andere, wer macht es, Punkt eins, und wer ist nicht von vornherein schon beschädigt bei so einer Suche? Vor allen Dingen ein Trainer von einer gewissen Größe. Also Hansi Flick wird jetzt tatsächlich wieder gehandelt. Wahrscheinlich aber auch, weil ihnen sonst niemand groß einfällt. Es ist ja auch wirklich sehr, sehr, sehr überschaubar. Mourinho, haben wir gelernt, lernt schon Deutsch und zwar schon etwas länger wohl auch. Er stellt sich also darauf ein, dass irgendwann der Anruf von Max kommt. Jetzt hat man dann tatsächlich wieder Zidane auf dem Plan. Also diese drei sind jetzt dann wahrscheinlich von den 23 irgendwo bei Platz 3, 11 und 15 einzuordnen. Was dazwischen ist, wissen wir nach wie vor nicht. Also bleibt spannend. Warten wir es mal ab. Wir haben ja schon wieder herbe Kritik gekriegt, auch in diesem Internet, dass wir so viel Bayern-Hate wie in der letzten Folge auf einmal hätte es noch nie gegeben in einer unserer Folgen. Nur weil wir gesagt haben, die Susi hat es im Griff. Ich verstehe es nicht.
Also da muss ich jetzt auch sagen, ich bin jetzt so froh, dass wir dann jetzt Bayern jetzt hier gerade abhaken. Irgendeinen Trainer werden sie kriegen, wahrscheinlich die Nostalgienummer mit Hansi Flick oder sowas. Aber eins muss man ja auch mal sagen. Ich kann wirklich, diese Bayern-Hater, die kann ich alle einfach gar nicht ernst nehmen. Weil vorgeworfen wird uns ja dann auch oft so, ach, guckt doch mal selber eure Kackvereine an, den FC und den HSV. Aber wir sparen ja auch nicht mit Kritik an unseren eigenen Vereinen. Das Problem ist, dass die meisten Bayern-Fans überhaupt völlig kritikunfähig sind und glauben einfach, einfach, weil sie den FC Bayern unterstützen, macht der per se alles richtig. Und man darf schon mal sagen, bei aller sportlichen Wettbewerbsfähigkeit, die wir übrigens hier auch nie bestritten haben, weil ich seit Dezember schon sage, dass ich dieser Mannschaft zutraue, die Champions League zu gewinnen, ist die Trainersuche einfach peinlich. Und die ganze Außendarstellung, wie mit den Leuten umgegangen wird, ist peinlich. Vom Tegernsee angefangen bis zur Säbener Straße. Und wenn man das nicht sagen kann, dann muss man ehrlich sagen, dann sollen die Bayern-Fans diesen Podcast bitte nicht hören. Denn Kritikfähigkeit und Selbstreflexion sollte auch mal
sein. Der Geysir spuckt und speit, geh nicht so nah ans Mikrofon ran, weil sonst haut es komplett alles, die ganzen Pegel auseinander.
Und vor allen Dingen husten wir beide, als wenn wir uns angesteckt hätten hier über tausende.
Das ist halt Kilometer. Das Problem, wenn man da mit Zunge und so. Weißt du, das ist so. Ist das,
ja, ist klar. Ja, also bitte, so. Jetzt wird nicht noch ekelhaft, ne? So, jetzt reden wir mal über, jetzt reden wir mal über Borussia Dortmund, ja. Und reden mal über Marco Reus. Wie findest du, wie war die Verabschiedung? Also beziehungsweise hat es dich überrascht und wie fandest du die Art und Weise, wie dieser Abschied ja in Szene gesetzt wurde?
Schwierig. Also überrascht hat es, glaube ich, niemanden so richtig, dass das jetzt soweit ist. Ich fand es alles so ein bisschen inszeniert. Ich fand es alles ein bisschen zu geskriptet. Und ich hätte mir für ihn etwas anderes gewünscht, um das mal so zu sagen. Ich fand, man hat ihn in den Himmel gehoben. Man hat warme Worte verloren. Aber mir war zu wenig Inhalt da. Aber vielleicht ist es auch nur meine Wahrnehmung. Ich hätte mir für Marco Reus was anderes gewünscht. Ich hätte mir für, also er hat, weiß nicht, ob du das mal so ein bisschen quer gehört hast, in einem oder anderen Podcast ist er jetzt auch aufgetreten und hat uns so ein bisschen was erzählt. Übrigens auch sehr zu empfehlen, Christoph Kramer war bei Joko und bei Sophie Passmann neulich zu Gast, redet ja auch über seinen Abschied aus dem Fußballgeschäft. Ich finde, Marco Reus hat es gut gemacht, auch mit seinen Statements von Vereinsseite war es mir alles ein bisschen zu inszeniert.
Ja, also ich finde, in jetzigen Zeiten ist es ja meistens so, dass so eine Inszenierung ein bisschen auch dazugehört. Ich finde, Dortmund hat ihm die Bühne gegeben, auch Edin Terzic, der ihn ja nur noch dosiert einsetzt, jetzt in der Endphase seiner Karriere. Er selber, finde ich, hat das schon mit der nötigen Emotionalität und Nähe auch zum Verein rübergebracht. Ich meine, er war jetzt 12 Jahre da. Also von Gladbach kam, was er in Gladbach geleistet hat, da zur Rettung mit, das war ja Wahnsinn, auch mit Lucien Favre zusammen. Er hatte Angebote von den Bayern. Da hat dann irgendwie Uli Hoeneß nach der Absage erzählt, er hätte eine Stammplatzgarantie gefordert, ist klar, natürlich. Er hatte ein Angebot vom FC Barcelona. Man darf sicherlich sagen, dass er einer der größten und wichtigsten BVB-Spieler aller Zeiten ist. Er hat in Anführungszeichen nur 2-mal den Pokal gewonnen. Ich finde, das ist für seine Fähigkeit, die er hatte, für diese Schnelligkeit, für die Ballmitnahme ist das zu wenig, das stimmt. Diese Tragik um die deutsche Meisterschaft im letzten Spiel gegen Mainz, die ist natürlich vorhanden und vielleicht hat er auch, ich habe mich mal mit einem Physio unterhalten, der auch in der Bundesliga war, der sagt, das ist natürlich unfassbares Pech, was Reus hatte und höchste Hochachtung, dass er sich immer wieder zurückgekämpft hat, auch vor allen Dingen auf welchem Niveau. Aber vielleicht wären diese Verletzungen, die er hatte, zum Beispiel, denkt an die 2014er Verletzung im letzten Freundschaftsspiel gegen Armenien, glaube ich, war es. In der Sekunde, wo eigentlich schon zur Halbzeit gepfiffen wird. Vielleicht war er dann auch in Gedanken schon beim Halbzeitpfiff. Vielleicht war er vom Körper auch nicht so stabil wie ein Lewandowski, der so Verletzungen zum Beispiel gar nicht hat, weil wir den auch schon mal besprochen hatten mit seiner Fitness. Und eins vielleicht noch ganz kurz zu denen, die immer erzählen, er wäre bei den großen Spielen nicht da gewesen. Da muss man ja dann auch sagen, klar, es liegt ein bisschen schon her, aber beim letzten Einzug des BVBs in die ins Champions League Finale hat er eine überragende Saison gespielt, allein im Halbfinale mit Real. Er war 2018 unser bester Feldspieler bei der WM, bei der unglückseligen WM. Er hat, ich glaube, über fast 50 Mal das 1-0 in einem Pflichtspiel für den BVB zum Beispiel erzielt. Also es gab übrigens, haben auch über Lothar Matthäus die Leute früher erzählt, der wäre in den großen Spielen nicht da. Und heute würde er natürlich zu Recht als vielleicht einer der 5 größten Fußballer aller Zeiten in Deutschland gefeiert, also Matthäus. Deshalb, ich würde es Marco Reus einfach gönnen, dass er auf dem Feld in Wembley die Champions League-Trophäe noch in den Himmel heben kann.
Da gab es ja den Kabinenschwur und das hat die Mannschaft ihm geschworen, das wird passieren. Und das war in seinem ersten Jahr so, da war er in Wembley. Und wenn das jetzt in seinem letzten Jahr dann auch so ist, dann ist ja tatsächlich alles wieder geschlossen. 425 Spiele, 169 Tore, einfach nur mal so wirken lassen. Wer kann das schon? Und ich finde, das spricht...
Und das als offensiver Mittelfeldspieler, ne? Weil er war ja kein klassischer Stürmer.
Absolut. So, also da haben wir doch im Grunde genommen eigentlich einen, der manchmal auch so ein bisschen underrated war. Aber
und dann vielleicht für all die, die sich da auch immer abarbeiten an Marco Reus, vielleicht das Pokalfinale gegen Leipzig sich nochmal angucken. Ich glaube 21. Ein wichtiges Spiel, ein großes Spiel, das er mit einer überragenden Leistung eigentlich entschieden hat.
So, dann ist
übrigens, zu Marco Reus. Eins noch in den Zeiten, wo wir da über Fußball reden und noch immer über Sachen wie Anstand und sowas. Übrigens so ein ganz feiner Kerl, der am Flughafen, selbst nach den größten Enttäuschungen, ich habe ihn mal nach einem Spiel in Liverpool gesehen, als der BVB da dramatisch ausgeschieden ist, morgens jedem Fan Autogramm, Foto, alles höflich die Hand geben und sowas. Guter Typ, Marco Reus.
Guter Typ, Xavi Alonso, muss man sagen. Es bleibt hungrig. Er bleibt hungrig, die Mannschaft bleibt hungrig und Eintracht Frankfurt ist nicht ganz so hungrig. Die sind vielleicht auch schon satt. Ich glaube, zu Eintracht Frankfurt haben wir alles erzählt, aber was ist bitte das? Was ist denn bitte, in welchen Zaubertrunk? Sind die vielleicht, hast du da von diesem Zaubertrunk in der Eifel auch was nach Leverkusen geschickt, dass die alle reingefallen sind? Oder wie ist das?
Ich habe heute Morgen meinen Freund Andi beim Frühstück gefragt, ob ein ungeschlagenes Triple von Leverkusen vielleicht sogar fast höher zu bewerten wäre, als eine Saison, wo du nur die Champions League gewinnst. Und der Mann, der so viel schon in seinem Leben mit Werder Bremen gewonnen hat, in gehobener Position bei Sky, der sagt, er findet das wirklich noch größer. Also da muss ich jetzt wirklich sagen, dann, ja, 5 Spiele sind es nur noch bis zur Ewigkeit, kann man ja sagen, ne?
Ja.
Also total. 2 Bundesligaspiele, Rom und das Finale in der Europa League. Und dann vielleicht verlieren sie am Schluss, nachdem sie alles gewonnen haben, gegen den ersten FC Kaiserslautern. Das wäre dann vielleicht auch noch, also da glaube ich noch nicht mal zu einem Promille dran. Diese Selbstverständlichkeit, früher hättest du gesagt, oh, Leverkusen jetzt in Frankfurt zwischen den beiden Rom-Spielen. Frankfurt will irgendwie auch noch mal gut aus der Saison raus. Einfach 5-1. Es ist unglaublich. Also das ganze Füllhorn an Verzweiflung, das sich wahrscheinlich bei allen Leverkusen-Fans in den letzten 30 Jahren ergossen hat, wird in einer Saison einfach zu Ende geführt, wo man sagen muss, das gibt's alles gar nicht.
Ja, das stimmt wohl. Und wer hätte gedacht, dass Stuttgart tatsächlich die Bayern mit 3-1 nach Hause schickt? Hättest du es gedacht?
Mal ganz ernsthaft jetzt? Ja, ich glaube einfach, dass man da die Bayern jetzt auch verstehen muss. Für die gibt es jetzt nur noch das eine Ziel, das ist halt die Champions League. Da wurden einige Spieler geschont. Der VfB hat ja eigentlich auch immer einen Bayern-Komplex, weil immer wenn er sich mal auf Augenhöhe gewähnt hat, haben sie meistens eine richtige Naht bekommen. Zu dem Spiel möchte ich einfach nur sagen, Stuttgart haben wir ja auch schon hier in allen Facetten gefeiert. Wie ich übrigens, letzter Nachtrag zu eben, dass Eintracht Frankfurt nach der Saison sogar noch von der Champions League träumen darf, wenn Dortmund als Fünfter die Champions League gewinnt, ist auch Wahnsinn. Ist eine richtig schlechte Saison. Ich bin echt mal gespannt, wie es dann mit Dino Topmüller weitergeht. Bei Stuttgart gegen die Bayern, da rege ich mich wirklich über den VAR auf. Also, ich muss dir Wahnsinn. Ganz ehrlich sagen.
Wahnsinn.
Also, Elfmeter für die Bayern zu geben, ich sage, in der normalen Bewegung im Spiel, sage ich vielleicht sogar noch als Schiedsrichter, du siehst das nicht ganz. Also der fällt ja in den Arm von Anton rein. Das ist einfach ein Witz. Und ich war immer der größte Unterstützer des VARs, weil ich der Meinung war, er macht ihn fairer, den Wettbewerb, weil er 80% der groben Fehlentscheidungen ausschließt. Ich muss aber jetzt nach diesem Wochenende wirklich sagen, bin ich bei Ole Werner, schafft es einfach ab. Es macht keinen Sinn. Und zwar macht es deshalb keinen Sinn, wenn es der Schiedsrichter auf dem Platz schon nicht sieht, dann frage ich mich immer, warum geht der nicht direkt raus? Wenn einer aus dem VAR-Keller sagt, hey, guck das nochmal an. Geh doch einfach raus. Dieses lange ans Ohr immer, dann geht er doch selber raus. Geh doch einfach raus. Und es macht keinen Sinn, wenn in Köln dann 3 Leute auf den Bildschirm schauen und eine so eindeutige Situation einfach nicht richtig bewerten. Das war bei Stuttgart gegen die Bayern so, das war am Freitagabend beim Stadtderby so, bei Glatzels Führungstreffer, wo ja selbst St. Pauli-Fans gesagt haben, was pfeift denn der da eigentlich ab? Es ist ein Witz. Deshalb gibt es für mich nur noch ein Ding, das Ganze zu retten. Erstens mal Challenge-System. Jeder Trainer darf 2 pro Halbzeit den VAR einfordern. Wenn seine Intervention falsch war, hat er nur noch eine. Du weißt, was ich meine. Sobald einer aus dem Keller sagt, guck dir das nochmal an oder beziehungsweise da ist was, da muss der Typ direkt rausgehen. Die Verantwortung sollte beim Schiedsrichter auf dem Dings bleiben. Er kriegt den Hinweis und das letzte und entscheidende ist, es sollten für mich ehemalige Spieler, es gab ja mit Sebastian Kneißl mal den, der hatte mal diesen Versuch im Kölner Keller, denn ich glaube, dass ehemalige Fußballer viele Szenen einfach besser bewerten können, als ein Schiedsrichter nur an einem Standbild. Wenn du dir die Szene einmal anguckst, aus der Naheinstellung, sowohl bei dem Elfmeter in Stuttgart als bei dem nicht gegebenen Tor in Hamburg, kannst du zu keiner anderen Entscheidung kommen. Und solange wir solche gravierenden Fehler haben, dann bin ich wirklich auch der Meinung, dann lass es lieber beim Schiedsrichter, der jetzt auf dem Feld dann mal falsch sieht, der macht genauso Fehler wie jeder Spieler. Aber sich das 10-mal anzugucken und dann solche Entscheidungen zu treffen, kann ich nichts damit anfangen.
Ja, statistisch ist es ja so, dass der VAR angeblich gut getan hat für die Fairness. Ich glaube aber, dadurch, dass wenn die Fehlentscheidungen passieren, dann ist das Brennglas noch viel deutlicher auf dem VAR und macht das ganze System obsolet. Also zumindest gefühlt. Und das ist was, wo ich dann denke, so ja, also brillante Idee von dir, finde ich übrigens, dass die Trainer auch die Möglichkeit haben, zumindest mal in einer gewissen Form den VAR einzuschalten und sich das mal anzugucken, beziehungsweise dass der Schiedsrichter das nochmal anguckt. Eine super Idee. Bei Spielern bin ich nicht immer sicher, sind die dann wirklich regelkonform? Also sind die auch so fit, dass sie dann auch die neuen Regeln drin haben?
Müsstest du geschult werden, Mike. Aber genau. Ganz ehrlich, wenn du den ganzen Aufwand schon machst, das kostet dir auch einiges, dann setz dir bitte bei jedem Spiel einen Ex-Profi dahin. Denn der kann, ich habe das ja am Freitagabend miterlebt, Sören Gonter saß neben mir, der sieht das natürlich als ehemaliger Zweitligaspieler auf diesem Niveau. Der sagt direkt zu mir, der Saliakas, der provoziert das doch und läuft in das. Und genau so ist es ja gewesen. Aber das ist ja für mich, also dass du im Zweikampf in dieser Schnelligkeit nicht weißt, hat der Klatzel den getroffen oder so. Da möchte ich auch den Schiedsrichter, der übrigens nicht gut gepfiffen hat, der sonst ein guter ist am Freitagabend, Dr. Jöllenbeck, fast in Schutz nehmen. Aber wenn ich dann die Möglichkeit habe, es mir im Kölner Keller anzugucken, da kommt es ja auch drauf an, gucke ich auf die richtigen Bilder. Das ist ja auch die Frage. Wenn ich vielleicht ein Standbild raushole, wo der Klatzel mit dem, aber du musst ja die ganze Situation, denn der Abwehrspieler läuft, der kreuzt ihn ja, tritt ihm fast ins Schienbein und legt sich dann hin. Das nicht als reguläres Tor zu pfeifen, das verstehe ich nicht mehr. Und das würden wahrscheinlich in über 90% der Fälle die ehemaligen Spieler hinbekommen.
Kölner Keller, da hast du sowas angesprochen.
Ja, aber zum Kölner Keller kommen wir gleich nochmal. Ich würde übrigens eins noch ganz gerne sagen, weil wir vorne jetzt auch über die Europapokalteilnehmer von nächster Woche gesprochen haben. Ja. Was mich schon ein bisschen irritiert ist, dass es ja ganz viele Fußballfans gibt, die zu Recht sagen, es ist vielleicht nicht mehr ihr Fußball. Es ist alles so, es geht nur noch um Kohle, aufgeblähte Wettbewerbe und was weiß ich nicht alles. Dann höre ich aber in jeder Kneipe, wo ich mir Fußball angucke, oh geil, Dortmund jetzt auch noch gewonnen, jetzt haben wir einen 5. Champions-League-Platz, 5-Jahreswertung. Da sage ich ganz ehrlich, was soll der Tabellenfünfte oder ich habe es ja eben gesagt, vielleicht sogar Frankfurt der Sechste. Ja. Was hat der in einem Champions Cup zu tun? Die Champions League ist der Anfang vom Ende des Fußballs, den wir früher kannten, weil es so als die Machtverhältnisse zementiert. Am Ende kriegen immer die großen Vereine das meiste Geld. Es ist eigentlich eine Art Superliga. Und der Meistercup, früher gab es den Cup der Landesmeister, der Pokalsieger und den UEFA Cup. Wenn du jetzt wenigstens sagen würdest, in der Champions League spielen Champions, also wegen mir der Meister und der DFB-Pokalsieger, weil die haben ja was gewonnen, Champion, so heißt das ja, dann würde ich das noch verstehen. 5 aus einem Verband, das ist lächerlich. Weißt du, und dann aber darüber schimpfen, dass es irgendwo eine Club-WM gibt, aber wahrscheinlich dann so, ja, wenn es der deutsche Fußball aber gewinnt oder mein eigener Verein. Nee, ich sage, die Champions League ist der Anfang vom Ende des alten Fußballs, der mit nationalen starken Ligen da war und der die Besten zusammengeführt hat im Europapokal, weil am Ende stehen von den 16 Mannschaften im Achtelfinale eh immer wieder dieselben 11 und 12 da und die letzten 4 ist eh Closed Shop der großen Ligen. Also ich finde es einfach nur noch ekelhaft.
Ja gut, bin ich bei dir, aber wir machen es ja auch alle mit. Also wir gucken es alle, ja, wir ziehen uns auch noch on top auch nochmal ein Amazon Prime Abo noch mit dazu, neben all den anderen. Wir gehen
also das hatte ich schon vorher, die machen es übrigens ganz hervorragend, die Kollegen aus der Übertragung. Ich habe aber zum Beispiel die anderen Dinge habe ich jetzt abgemeldet. Ich gucke mir keine Champions League in der Woche mehr an, außer jetzt, dann gehe ich in die Kneipe im Halbfinale.
Nein, aber du weißt, was ich meine. Also ja. Es ist natürlich, der Turbo ist drin und das ist ein Unterhaltungsgeschäft und das wird auch ausgedehnt und es wird mitgenommen und was geht. Ich bin aber total bei dir. Champions League heißt für mich eigentlich im Grunde genommen, ganz streng genommen, es sind nur die Meister, die da gegeneinander spielen und fertig ist die Laube. Ich brauche gar keinen anderen Pokal da irgendwie noch mit, der da gewonnen hat, sondern ich brauche eigentlich nur wirklich die Champions.
Weil Mike, es kann ja eigentlich gar nicht mehr vorkommen, dass Bayern oder Real so eine schlechte Saison spielen, dass die mal nicht da reinkommen. Also dass Bayern nicht unter die ersten 4 kommt, das gibt's nicht. Und mit dieser neuen Setzliste und mit dem ganzen Mist wird ja noch mehr in doppelter Boden eingebaut. Und das heißt,
die Regeln sich jetzt noch erinnern, ne? Also die jetzt.
Ja, genau. Ja. Und jedes Jahr spielen die Bayern Champions League und kriegen am Ende des Tages die meiste Kohle aus Deutschland. Und das ist bei Real in Spanien genauso und mit Barcelona. Und in England ist es genauso. Es sind doch immer dieselben Vereine. Das ist doch am Ende, muss man sagen, und die Champions League ist doch bis zum Viertelfinale so berechenbar mittlerweile gewesen. Jetzt kommt da noch dieses komische Gruppensystem dazu, dass eh kein Mensch mehr im ersten Moment versteht. Im Januar 16 Spiele gleichzeitig. Also, wie gesagt, für die in der Champions League spielen, die Viertelfinals und Halbfinals, das ist großer Sport, gar keine Frage. Das ist Fußball, der im Moment relativ weit ist davon, was unsere Vereine da spielen. Aber im Endeffekt ist es der Totengräber des Fußballs.
Oh, okay, dann haben wir das Thema auch check an ACTA gelegt.
Jetzt lass uns mal in der Tabelle ein bisschen runterrutschen, ne? Und ich würde ganz gerne, ich habe ja in unserer Gruppe, ist ja geil immer, was wir beide dann während der Woche so alles da zusammenschreiben. Wir müssen doch nochmal uns Borussia Mönchengladbach ganz kurz angucken. Ich war ja am Samstag im Weserstadion. Übrigens muss ich das leider zugeben als HSV-Fan, der ja nicht aus dem Norden kommt. Also deshalb ist das jetzt gar nicht. Also Werder Stadion liegt ja echt wunderbar da an der Weser. Wenn du da zu Fuß vom Bahnhof, ich glaube Viertel oder wie das heißt, da durchgeht, diese vielen Kneipen und sowas. Das ist schon so stellt man sich eigentlich Bundesliga-Fußball mitten in der Stadt vor. Also das ist schon nett da. Die Sonne hat geschienen. Werder wahrscheinlich jetzt doch nicht nach Europa. Aber wie hast du den Auftritt von Gladbach gesehen?
Boah, erinnerst du dich? Also wie lange sage ich, dass Gladbach wirklich meilenweit weg ist von dem Borussia Mönchengladbach, das wir so kennen? Und dass auch ein Seoane das einfach nicht auch nur am Ansatz hinkriegt, diese Mannschaft wieder dahin zu kriegen, wo sie vielleicht ursprünglich mal gewesen ist, vor einigen Jahren noch. Viel Folklore mit dabei bei Borussia Mönchengladbach. Daran haben sich ja auch an der gesamten Struktur einige Trainer abgearbeitet, muss man sagen, und auch Sportdirektoren. Also die Frage ist ja, liegt das nicht im System, das Ganze? Ist es nicht so, dass wir da irgendwo strukturell ein Problem haben? Dass Seoane ein guter Trainer ist, glaube ich, darüber müssen wir nicht sprechen. Aber es ist einfach nicht möglich, auch für ihn nicht möglich, aus dieser Mannschaft eine Mannschaft zu machen. Inzwischen habe ich auch den Eindruck, wenn man sich die Spiele anguckt und wenn man auch die Lautstärke von Seoane so hört, von der Seitenlinie, dass es da augenscheinlich vielleicht dann doch einige Reibereien gibt innerhalb der Mannschaft, zwischen der Mannschaft und Seoane. Also wenn du mich fragst, muss da, glaube ich, mehr passieren, als jetzt den Trainer wieder zu wechseln, sondern das ist ein strukturelles Problem. Die Mannschaft selber spielt einfach einen miserablen Fußball und nicht erst seit gestern. Das ist, ich habe auch nicht das Gefühl, dass es da einen Leader gibt in der Mannschaft. Also da fehlen für mich gerade so ein Stück weit die Basics, und wenn sie nicht aufpassen, dann ist das, wenn das in der nächsten Saison so weitergeht, und das müssen wir ja erstmal auch mal ganz klar so sehen, sie haben die Liga gehalten, gerade mal so eben knapp, da wird jetzt nichts mehr anbrennen. Aber das sind natürlich nicht die Ansprüche, die man in Gladbach hat, wie siehst du es?
Also erstmal sind sie ja noch nicht ganz gerettet. Wahrscheinlich wird es aber so sein, du hast recht. Wahrscheinlich kommt es am Ende dann wirklich auf die 32 Punkte, die hier mal prognostiziert wurde, oder 33 Punkte, die dann reichen. Also von wegen 40-Punkte-Regel. Zum Zweiten muss man sagen, ich fand das Spiel in Bremen absolut in Ordnung von Gladbach. 20 richtig gute Minuten. Du fährst ja auch nicht als großer Mönchengladbach nach so einer schlechten Saison jetzt einfach dahin und überfährst einfach mal Werder, die selber auch noch Europapokalambitionen haben. Ja,
aber 20 gute Minuten. Also,
Sage 20 okay. Sehr gute Minuten. Und dann kam aber Werder zu Hause gut ins Spiel und hinten raus den Punkt nochmal geholt. Es war für mich ein durchaus ansehnliches, gutklassiges Bundesligaspiel mit am Ende einem verdienten Punkt, wobei Werder dem Sieg näher war. So würde ich es jetzt einfach mal als Spiel beurteilen. Ja. Zu den anderen Sachen. Sie fallen ja langsam wieder auf dieses Niveau zurück, wo sie vor Max Eberl waren. Und ich komme trotz allem an der Person Max Eberl nicht vorbei. Viele, die Max Eberl in Gladbach noch verehren, obwohl es nicht mehr so viele sind, sagen, naja, jetzt gibt es aber auch 4 Transferperioden nach Eberl. Also da müsste jetzt langsam auch mal was zu sehen sein. Ja, finde ich schon. Aber für mich begann das ganze Elend mit der Verpflichtung von Marco Rose. Das muss ich ganz ehrlich sagen, der den Leuten echt große Hoffnungen gemacht hat, der ins Achtelfinale der Champions League kam, irgendwas von Trophäen bei einem coolen Club erzählt hat und nach 14 Monaten schon mit Borussia Dortmund verhandelt hat. Ihn nicht rauszuwerfen war der erste große Fehler von Max Eberl. 10 Spiele am Stück verloren, angefangen mit dem vermaledeiten Derby damals gegen Köln. Und Max Eberl hat sich halt irgendwann verselbstständigt. Er war kaum noch da. Er hat den Kontakt zur Kabine verloren, das, was ihn ausgezeichnet hat. Natürlich darf auch jeder Manager, der so erfolgreich gearbeitet hat, mal zwar ein, zwei schlechte Jahre haben, das ist ja gar keine Frage. Aber die Struktur im Kader, im Verein und in der Kabine stimmt einfach nicht. Und das liegt auch daran, dass er selbst nachher der Alleinherrscher und Sonnenkönig war und auch von draußen keine Expertise mehr reingeholt hat. Also er wollte Ruven Schröder verpflichten, den hat er dann selber aber wieder praktisch abgelehnt. Dann haben sie kurz in Leipzig zusammengearbeitet. Und zur aktuellen Mannschaft bin ich bei dir. Ich finde, wenn du das ganze Talent aufaddierst, hat Gladbach eigentlich keine schlechte Mannschaft. Ne? Das macht es aber gerade so schwierig für die Fans, glaube ich, zu verstehen, weil du hast eine totale Unausgewogenheit auf dem Platz. Du hast zum Beispiel gar keinen Typ Drecksau im defensiven Mittelfeld. Alles irgendwie so brav. Bei Kone, denke ich, der hat solche Anlagen. Der trabt da teilweise über den Platz, als wenn er sich Samstagmorgen am Bolzplatz mit ein paar Jungs verabredet hat. Ich finde, tief blicken lässt ja zum Beispiel auch die Reaktion von Seoane nach dem Spiel zum Elfmeter von Neuhaus. Er hat sich ja an der Seitenlinie darüber echauffiert, weil ich glaube, Quanchara war vorgesehen. Dann holt sich Neuhaus den Ball. Du würdest normal sagen, hey gut, ein Führungsspieler, der nur eingewechselt ist, holt sich in dieser schwierigen Situation den Ball. Aber Seoane sagt, das hätte riesen Ärger gegeben, wenn er nicht drin gewesen wäre. Für mich ist Neuhaus auch so eine Personalie, immer ein nicht eingelöstes Versprechen, großartige Anlagen, geht eigentlich nicht voran, führt, glaube ich, irgendwie so auch mit seinem Buddy Kramer so ein bisschen ein Eigenleben. Christoph Kramer, muss man sagen, bei all seinen Verdiensten, geiler Typ, auch im Fernsehen, Podcast, alles so. Aber dass der nochmal ein Jahr verlängert bekommt, und der kostet ja auch ein bisschen was, bringt Gladbach auch nicht weiter. Und ganz zum Schluss muss man sagen, wenn du all die Leute siehst, ich liebe Rainer Bonhoff, das weißt du, das ist für mich einer der geilsten Typen ever in der Bundesliga. Aber, ja, aber dann hast du Schippers dazu, du hast Corell, der da ist, du hattest früher Hans Meyer, der da war. Wo ist das, was von außen kommt? Und Nils Schmadtke kam ein bisschen von außen, obwohl er auch eine Gladbacher Vergangenheit hat. Da hat man das Gefühl, der wird jetzt so ein bisschen noch eingebremst. Ich glaube, da braucht es jemanden von außen. Ich will gar nicht die Transfers von Schmadtke und Dirkus. Finde ich, habe ich gerade gesagt, finde ich eigentlich gar nicht so schlecht. Aber es braucht Input von außen, sonst wirst du im eigenen Saft irgendwann den Weg des HSV oder Schalke oder Köln gehen.
Ja, zumal du jetzt auch so jemanden wie Christoph Kramer dann, denke ich, einfach auch mal verlieren wirst. Also es sind so ein paar Leute, die, glaube ich, irgendwie auch noch diese Mannschaft eventuell noch in den Griff kriegen könnten oder zumindest mithelfen, und die werden fehlen. Ich war lange Zeit ein großer Fan von Player, der aber auch total Licht und Schatten geworden ist. Also der ist ja auch wirklich weit entfernt von dem, was ich von Player kenne. Bin sehr gespannt.
Geil übrigens, Mike, weil du den ansprichst. Eigentlich ist es ja bei ihm von Beginn an so gewesen. Genie und Wahnsinn lagen da ganz eng beieinander. Irgendwo, aber wenn du vor der Saison den Kader durchgegangen bist, hast du fast schon gedacht, Player ist ja fast schon ein Mentalitätsmonster in der Mannschaft. Und dann weißt du auch, wo du hingekommen bist.
Aber ich bin ja immer noch großer Fan auch von Rocco Reitz. Alleine der Name. Du weißt Bescheid. Alleine der Name. Ich hätte gerne diesen Künstlernamen.
Ja, stell Rocco dir das mal Reitz vor. Ja, du, hier in den Dünen, oh Gott, Schulmädchen Report 2 mit Mike Kleiss und Rocco Reitz.
Ja, und Rocco Reitz, Rocco Reitz. Wahnsinn. Wenn der, gut, wollen wir mal nach unten gucken weiter oder wollen wir nochmal so ein bisschen im, übrigens, interessanter Punkt. Weißt du, wer plötzlich wieder zumindest eine Chance hat auf einen internationalen Platz? Der VfL Wolfsburg. Ich will gar nicht groß über Wolfsburg reden, aber was Hasenhüttl da gemacht hat, ist zumindest mal bemerkenswert, oder?
Ja, er ruft die Tugenden erstmal ab, die man im Abstiegskampf gebraucht hat. Ich meine, dass da eine Menge Talent im Kader ist, das ist sicherlich jetzt auch keine Überraschung bei den finanziellen Voraussetzungen, aber er legt das frei, was unter Kovac total, total verschüttet war. Sie haben am letzten Spieltag Mainz noch zu Hause und ja, klar, Platz 8 kann für die Conference League reichen. Ja. Hab ja schon mal gesagt, was ich von diesem Wettbewerb so insgesamt manchmal dann noch halte, wenn du dann siehst, wer da teilweise ist. Aber wenn du jetzt auf der anderen Seite wieder siehst, Florenz und Aston Villa im Halbfinale, dann wird es später hinten raus dann doch irgendwann interessant. Ja, es sind einige Mannschaften da. Es haben noch nie so wenig Punkte gereicht, um international irgendwie ranzukommen. Also Frankfurt hat als Sechster 45. Das ist Wahnsinn, wie die ersten 50 abgesetzt haben. Ja, klar. Auch Wolfsburg hat noch eine Chance. Bis Wolfsburg alle.
Jetzt warst du ja gestern in München, um bei Max zu unterschreiben, und warst nicht in Heidenheim. Hättest du diesen Wahnsinnskick in Heidenheim gesehen? Wie hättest du ihn eingeordnet?
Ich habe die Zusammenfassung gesehen. Ich fand das Spiel jetzt eigentlich gar nicht so schlecht.
War okay, oder?
Ja, absolut. Ich meine, das dürfen wir bei aller Euphorie um Heidenheim nicht vergessen. Das ist sensationell, was die da schaffen. Ich habe eben auch von den Jungs von der Glanzparade gehört, es muss ein überragender Ausflug dahin gewesen sein, Lausbubenausflug an die Brenz. Da sind die Leute auch alle nett und die freuen sich alle noch absolut. Aber es ist ja nicht so, dass Heidenheim mit seiner Spielweise jetzt sich permanent vom Sofa runterspielt, sondern die spielen das, was sie können. Frank Schmidt sucht die Spieler aus, sehr laufstark, sehr unangenehm zu bespielen im Zweikampf, geben nie auf, tolle Mentalität, ganz tolles Jahr. Also auch Heidenheim hat noch Chancen auf Europa, das ist Wahnsinn. Finde, dass Mainz im ersten Durchgang, das, was ich gesehen habe in der längeren Zusammenfassung, die bessere Mannschaft war. Tolles Tor von Burkhardt. Dann das 1-1, danach war Heidenheim eigentlich besser, obwohl Burkhardt selbst noch die Riesenchance zum 2-1 hatte. Ja, am Ende habe ich von den Kommentaren und auch von den Mainzer selber eher so Enttäuschung vernommen. Ich muss aber sagen, der Punkt bringt ihnen meiner Meinung nach schon was. Denn du musst ja erstmal nach hinten gucken. Wenn der FC beide Spiele gewinnt, dann brauchst du jetzt nur noch einen Punkt aus einem nicht leichten Restprogramm gegen Dortmund und Wolfsburg. Das halte ich dann für deutlich realistischer, als vielleicht zweimal unentschieden spielen zu müssen oder ein Spiel zu gewinnen. Und es gibt dir natürlich die Chance, mit einem Sieg vielleicht an Union noch vorbeizuziehen, die sich gestern natürlich desolat präsentiert haben.
Wahnsinn.
Also Mainz stabil nach einer Enttäuschung letzte Woche zu Hause gegen Köln.
Interessant, dass Union da hinten noch reinrutscht. Jetzt ist auch klar, dass sie sich im Sommer von Villager trennen und er da nicht weitermacht. Wir waren, glaube ich, auch, als er anfing, etwas skeptisch. Wir waren nicht unbedingt davon überzeugt, dass es ein Trainer werden wird, der Urs Fischer toppen wird. Auch in der Länge des Trainerdaseins. Wie kommt's? Es sind gute Einzelspieler. Der Trainer ist eigentlich soweit auch okay und trotzdem ballerst du auf den letzten Metern da unten noch rein. Wie kommt das?
Also erstens mal haben wir als Pelizer kam, habe ich schon gesagt, ich glaube, dass der mit sachlichem Fußball die in der Liga halten wird. Das glaube ich irgendwie auch immer noch. Aber es ist natürlich, war noch nie so prekär, das ist richtig. Sie waren, glaube ich, 9 Punkte von unten weg. Jetzt ist es alles aufgebraucht. Ich glaube, dass das, was wir vor der Saison gesprochen hatten, weil du warst ja Posterboy von Urs Fischer, Union und sowas. Sie haben über Jahre einen sehr zweckmäßigen, pragmatischen Fußball gespielt mit einer Chancenverwertung, die war unfassbar, die beste, glaube ich, der ganzen Liga.
Ja.
Dann hat man den Kader aufgepeppt für die Champions League. Es kamen Leute, die viel Geld verdienen, Bonucci, Volland, etc., etc. Das macht was mit einer Kabine, glaube ich. Entweder geht der Höhenflug weiter oder irgendwann ist es dann andersrum so, dass die etablierten Spieler sagen, hey, wir sind doch selber hierhin gekommen, was wollen wir jetzt mit denen? Also das ist alles möglich, ich sage nicht, dass es so ist. Aber das wäre eine Möglichkeit und sie spielen keinen schönen Fußball. Auch Bielica hat das sehr zweckmäßig gemacht. Ja, und gestern sind sie einfach, Khedira hat gesagt, wir waren so heiß und haben uns einfach überrennen lassen, weil sie völlig übermotiviert waren. Allerdings, wenn du so eine zweite Hälfte wie gestern spielst, spricht es auch nicht dafür, dass da gar nichts mehr geht in der Kabine. Jetzt die Gerüchte, dass Bielica auf jeden Fall am Ende der Saison weg ist. Mal gespannt, was das mit der Mannschaft macht. Ich könnte mir auch vorstellen, dass sie trotzdem noch mal reagieren jetzt für die letzten beiden oder für die 4 Spiele, die sie noch haben. Okay. Interessant natürlich jetzt, dass sie zum FC fahren, der mit einem Sieg selber sich auch noch mal in eine Situation bringen kann, was zu erreichen. Also für Union höchst, höchst gefährlich. Und bei Bochum muss man sagen, Trainerwechsel zu Heiko Butcher anscheinend aufgegangen. Das waren 2 Statement-Siege jetzt.
Du wolltest gerade sagen, die sind durch.
Oder? Na, Bochum. Durch auch noch nicht. Die haben Leverkusen und Bremen, wenn du 0 Punkte holst, das Torverhältnis ist nicht gut, dann lass Union mal in Köln gewinnen. Das wäre ja jetzt auch nicht völlig unmöglich.
Doch, das ist unmöglich.
Okay, gut. Und lass Mainz 4 Punkte holen, dann kannst du immer noch absteigen mit 33. Also sie noch nicht, aber sie haben jetzt eine sehr, sehr gute Ausgangsposition, was man vor 2 Wochen nicht gedacht hätte.
Zerstörst meine DNA, meine Durch-DNA. Aber so, gut.
Okay,
Entschuldigung. Ja, das.
Gut, also Bochum durch. Dann lassen wir das jetzt einfach mal so stehen.
Du weißt doch, wie es ist.
Rechnest du denn seit gestern wieder mit dem weißen Ballett? Hast du Hochrechnungen schon gemacht?
Also mir hat jemand gesagt, der sich so ein bisschen mit Wetten und Statistiken auskennt, dass die rein rechnerische Prognose, dass der 1. FC Köln drin bleibt in der ersten Liga, bei ungefähr 2% liegt. Das war so erschütternd, dass ich einfach noch eine Runde mehr gelaufen bin, um den ganzen, du weißt ja, Schweiß ist einfach nur Schwäche, die den Körper verlässt und deshalb habe ich gedacht, komm, raus damit. Konnte ich kaum vertragen. Als ich dann gestern saß ich da und habe mir 2 Spiele angeguckt, die ich eigentlich gar nicht gucken wollte, nämlich Union gegen, gegen Bochum, hätte ich normalerweise nicht geguckt. Meine ganze Familie ist hier zu Besuch und ich habe sie sitzen lassen, im wahrsten Sinne des Wortes.
Du warst und, noch richtig zum Fußballsuchti, dank mir, ne?
Absolut, ich bin der totale Junkie geworden. Danke, Eier, wir brauchen Eier. Und ja, dann natürlich habe ich mir dann auch Heidenheim gegen Mainz angeguckt. Ich habe mir auch heute Morgen die Story von Wolf Fuß angeguckt. Nochmal, das war der Lausbubenausflug nach Heidenheim, den habe ich mir ganz reingezogen. Also ich bin im Bilde und weine und hoffe jetzt wieder, wie, keine Ahnung, wie gefühlt jeder in Köln, wie gefühlt jeder Zweite in Deutschland, dass der erste FC Köln drin bleibt. Aber es ist brutal. Also wenn du das Spiel gesehen hast, es ist brutal. Die haben sich so reingehängt. Sie schießen keine Tore und das ist einfach die Wahrheit. Das haben wir schon so ein paar Mal erzählt. Und so ist es auch. Und ich glaube auch, dass das was mit einer Mannschaft macht. Ich hoffe, dass sie zumindest die beiden Spiele mit dieser selben Energie wie jetzt gegen der kommt schon ins Gehen, der Wagner, du, das ist
Nee, das liegt eher nur daran, dass ich ein bisschen erkältet war und ein bisschen Schlafdefizit. Überhaupt nicht, ich lausche dir.
Okay.
Du kriegst so was Pastorales, wenn du über den FC sprichst.
Und das was ist Pastorales?
Dann, das nein, ist dann, das du ist, weißt, du früher morgens in der Kirche saß, um 9, nach einer durchzechten Nacht und der Pfarrer hat gepredigt von der Kanzel, dann musstest du ja auch mal ein Gähnen unterdrücken. Was aber nicht heißt, dass er nicht manchmal auch recht hatte.
Ja, also liebe Fußballgemeinde, ja. Damit das vielleicht einfach nochmal klar ist, es ist bitter und ich hoffe, dass sie mit derselben Energie, wie sie gegen Freiburg gespielt haben, tatsächlich dann einfach auch die letzten beiden Spiele noch bestreiten, egal was dann dabei rauskommt. Es war sehr, sehr still im Stadion, weil auch viele fassungslos waren, dass man, obwohl man so brutal viele Chancen hat, Freiburg hat nicht ein einziges Mal aufs Tor geschossen.
Ja, das stimmt ja nicht. Also, die haben ja schon eine große Chance gehabt durch Höhler im zweiten Durchgang. Der geht am Tor vorbei, aber das ist natürlich schon ein Torschuss.
Ja.
Okay. Ja, ja. Also, gut. Ganz ehrlich. Der FC hatte ein, zwei richtig gute Chancen, auch durch Ali Du, gerade hinten raus gedrückt. Aber von der Spielanlage war Freiburg, die übrigens auch sehr ersatzgeschwächt waren, na schon die bessere Mannschaft. Also, der Punkt geht schon in Ordnung. Was man sagen muss, ich habe ja häufiger hier auch schon mal das Kölner Publikum insofern kritisiert, als dass ich gesagt habe, wenn es ganz eng ist und wenn sie vorne sind, ist es super, aber wenn sie mal zurückliegen, da gibt es auch Spiele, da hörst du dann gar nichts und beziehungsweise wird dann gemeckert. Das war über die ganze Spielzeit ein außerordentlich starker Support. Es ist natürlich fast kaum zu glauben, dass du nach 32 Spielen mit 24 Punkten noch rechnen darfst, dass du vielleicht drin bleibst. Wie das ja in Köln häufiger der Fall ist, habe ich tatsächlich einige, die mir geschrieben haben, wir bleiben direkt noch drin. Also mit 30, weil man mit 30 natürlich dann Union wahrscheinlich auch mit dem Torverhältnis überholen würde. Das ist ja nur 6 besser, aber wenn der FC 2 gewinnt und Union 2 verliert, dann wird sich das wohl ausgleichen und Mainz holt keinen mehr. Ich will ja gar nicht darüber reden, was ich die ganze Zeit schon gesagt habe, wie schwer das wäre, am letzten Spieltag in Heidenheim zu gewinnen. Aber du musst ja erst auch mal gegen Union Berlin gewinnen und dazu musst du eigentlich Tore schießen. Und das ist ja das Problem des FC zu Hause. Ich meine, das wird sehr hitzig werden am Samstag in Müngersdorf. Aber es bleibt dabei, es ist in der Offensive zu wenig Qualität für einen Bundesligisten eigentlich.
Tja, so ist das.
Und da ist ja immer die Frage dann, war das fehlende Einschätzung der Verantwortlichen vor der Saison, Keller und Baumgart, war es ein Stück weit zocken, weil man gedacht hat, wir finden 2 oder 3, die hinter uns bleiben. Oder war die Situation, die das Präsidium und Keller vorgefunden haben, man hört ja jetzt so nah vor der Insolvenz. Wenn es so gewesen ist, dann muss ich aber sagen, hätte man, glaube ich, von vornherein eher noch reinen Wein den Leuten auch vielleicht einschenken sollen und sagen, pass auf, die nächsten 3 Jahre geht es nur darum, den Verein überhaupt zu retten. Und es kann übrigens sein, dass wir auch in der Zeit absteigen. Das kommt mir jetzt ein bisschen fast zu spät, weil man vielleicht von den 2 Jahren unter Baumgart auch ein bisschen erfolgsverwöhnt war.
Bin ich total bei dir und ich glaube auch, dass da bin ich mir sehr sicher, dass der ein oder andere Verantwortliche beim 1. FC Köln das auch weiß, dass das vielleicht einfach auch ein Mangel an Kommunikationstransfer gewesen ist, dass man da die Fans nicht reingeholt hat. Aber da natürlich wussten auch die Fans, dass der Verein hoch verschuldet ist, dass es knapp vor der Insolvenz war oder dass der Verein wirklich daran sehr, sehr, sehr knapp vorbeigeschraubt ist. Das kam dann so stückweise dann doch raus, hat man das dann auch in den Mund genommen, das Wort Insolvenz, das Böse. Und insofern, muss man einfach mal sehen. Jetzt kommt die Transfersperre noch on top, obendrauf. Da kann man natürlich auch viele Fragen stellen. Und muss man vielleicht auch, und das ist auch richtig so. Aber am Ende des Tages ist es dann schon auch so, dass der 1. FC Köln momentan nicht den Fußball spielt, und das sagst du ja auch richtig, der für die erste Liga reicht, zumindest nicht, wenn man die Tore anguckt. Und auch unter Timo Schulz ist das nicht besser geworden. Dementsprechend werden wir da sehen, ob es dann am Ende des Tages reicht oder ob es nicht reicht. Wir schauen aber mal in die zweite Liga. Und ja, da bin ich, du schaffst das ja immer. Wie kriegst du das hin? Also du hast jetzt wirklich, also du hast immer wieder deine Interviews, die du da führst, die schaffen es dann aber auch immer viral zu gehen wie die Sau. Und du hast das jetzt im Spiel HSV gegen Pauli auch wieder geschafft. Steffen Baumgart.
Soll ich dir sagen, woran das liegt? Ich bin einfach gut.
Ja, deshalb ja auch der deshalb Anruf von Max Eberl.
Das weiße Ballett unter den Podcastern.
Nein, ich nenne dich einfach nur den Tuchel der Field Reporter.
Ja, ja, ich so, war ja so kein Field Reporter, ich war ja als Moderator am Freitagabend da.
Und dann das war ein Downgrading, verstehe.
Nee, aber eine richtige Bezeichnung einfach noch.
Absolut, okay.
Aber gut, um auf deine Frage zu kommen, also erstens mal war es eine unfassbare Kulisse, also von beiden Seiten, so laut habe ich dieses Stadion echt lange nicht mehr erlebt. Ich glaube, es war sehr wichtig für die HSV-Seele, dass nicht St. Pauli sich ausgerechnet, die Wachablösung für den Moment ist ja eh schon da, dann auch noch zum Aufsteiger krönt in unserem Stadion. Es war auch ein verdienter Sieg, finde ich. St. Pauli schwächelt jetzt schon gegen Ende der Saison, aber es wird natürlich reichen und sie werden auch verdient aufsteigen. Baumgart hat das Ganze ein bisschen angepasst. Es ging erstmal um Stabilität. Ich habe zwischen der 60. und 80. auch gedacht, wir müssen doch eigentlich so ein bisschen mehr auf Offensive gehen, aber am Ende ist es aufgegangen. Worauf du hinaus willst, war natürlich das Interview sicherlich von Baumgart. Auch Bolt, der war ja vor dem Spiel schon relativ angefasst. Es gibt ja unterschiedliche Meinungen. Es gibt welche, die sagen, du musst jetzt mal was Neues probieren, zum Beispiel mit Jörg Schmadtke. Ich glaube, Felix Magath, kriegt im Aufsichtsrat keine Mehrheit. Und es gibt andere, die sagen, komm, jetzt findet sich doch gerade wieder was mit Bolt und Baumgart, dann lass uns damit in die Saison gehen, weil sonst würde man ja alle personellen Planungen auch wieder nach vorn stellen müssen. Der HSV ist immer sehr spät dran im Sommer, die letzten beiden Jahre durch die Relegation. Da ging 3 Wochen später dann die Saisonvorbereitung wieder los. Und zu den Dingen, die Baumgart gesagt hat, sind 2 Sachen zu sagen. Seinen Zorn auf den VAR und diese Entscheidung kann ich total nachvollziehen. Es ist auch tatsächlich so, Jonas Bolt hat ja auch gesagt, es gibt diese Seite wahre Tabelle, die kennst du ja wahrscheinlich auch. Da hat der HSV plus minus 0, darum geht's gar nicht, aber Düsseldorf hat plus 6. Und so war es auch in den vergangenen Jahren mal. Also der HSV kriegt nichts geschenkt in der zweiten Liga. Das kann man vielleicht auch sagen, war jahrelang auch so, dass viele noch das Glück aus der ersten Liga am Ende in irgendwie im Kopf hatten, dass viele auch den Verein für ein bisschen arrogant gehalten haben und sowas. Trotzdem musst du irgendwann es auch schaffen, diese Widerstände zu übergehen. Du kannst dich nicht immer darauf zurückziehen. Und Baumgarts Ärger fand ich aber trotzdem nachvollziehbar, weil viele sagen dann am 1-0, wir haben ja trotzdem gewonnen. Nee, das ändert nichts daran, dass es eine katastrophale Fehlentscheidung war. Und das Zweite war, seine Kritiker, da hat er gesagt, die können ihn mal da, wo er noch schöner ist. Das fand ich eher ein bisschen lustig. Und das Dritte war ja das, sein Streit mit Fabian Hürzeler. Dazu kann ich nur sagen, dass er sich das angeguckt hat, was im Hinspiel war, dass Irvine Steigerungsläufe in die HSV-Hälfte macht und er praktisch das Aufwärmprogramm auch ein bisschen in die Seite, das also vielleicht sogar ein bisschen provoziert. Das finde ich einerseits ganz lustig, irgendwie auch ein Stück weit clever. Steffen Baumgart muss, glaube ich, nur aufpassen bei allem. Du bist dann trotzdem Trainer eines immer noch vielleicht vom Namen her großen Clubs, dass es nicht zu sehr auf die Assi-Schiene geht, du weißt, was ich meine. Und Fabian Hürzeler fand ich der macht einen riesen Job, aber ich fand ihn in der Pressekonferenz sehr unsouverän, als er darauf angesprochen wurde, auf dieses Handgemenge da vorm Spiel, weil der Kollege von der Bild-Zeitung völlig richtigerweise die Frage gestellt hat, warum schaffen es eigentlich 35 Profiklubs, sich in der eigenen Hälfte warm zu machen, nur der FC St. Pauli nicht. Also da war schon eine Menge an Zündstoff auch drin.
Ja, ich finde auch, es gehört vielleicht einfach auch zu so einem Derby mit dazu. Also ich glaube, da brauchst du halt irgendwann auch so mal ein Stück weit klare Kante. Dementsprechend ist es eigentlich eine sehr, sehr, sehr gute, sehr, sehr gute Geschichte gewesen. Insgesamt. Wir kommen ans Ende dieser
Episode. Ja, lass uns aber gerade trotzdem noch sagen, also Kiel, schwieriges Spiel gestern gewonnen. Düsseldorf natürlich auch wieder. Düsseldorf marschiert einfach ganz souverän. Also es sieht jetzt nach Düsseldorf in der Relegation aus, es sei denn, sie verlieren in Kiel. Dann muss man über den letzten Spieltag nochmal sprechen. Aber wie es im Moment oben an den ersten vier aussieht, glaube ich, so ist wahrscheinlich auch der Einlauf zu sehen. Und jetzt unten in der Tabelle, würde ich sagen, geht's dann auch relativ deutlich. Ich glaube, da geht's nur noch zwischen Wien und Rostock um die Relegation, auch wenn Wien das Spiel in Braunschweig noch hat. Und Nürnberg taumelt ins Ziel, Schalke stabil und der FCK mit einer...
Ist durch.
Ja, ist fast schon durch, würde man sagen, ne?
Ja, krass. Also hätte ich nicht gedacht. Also das sah ja mal ganz kurze Zeit irgendwie ganz, ganz anders aus. Aber Friedhelm Funkel, der alte Trainerfuchs, wird das wahrscheinlich ein... Boah, erneutes Mal schaffen, einen Verein zu retten. Krass, krasser Typ. Einfach ein krasser Typ.
Ja, dass er vor allen Dingen jetzt auch nochmal vor zwei Wochen gegen Wien unentschieden gespielt, dass er da nochmal die Kurve bekommt, das muss man sagen, ist echt richtig stark. Und ja, wenn wir schon bei der zweiten Liga unten sind, dann sagen wir herzlich willkommen Ulm, das habe ich eben schon gesagt. Wahrscheinlich geht auch Preußen Münster durch. Wahnsinn. Zwei Aufsteiger, die von vier in zwei durchstarten. Dynamo Dresden hat es wieder nicht geschafft. Das ist vergleichbar fast so ein bisschen mit dem HSV eine Stufe höher. Und um den Relegationsplatz geht es zwischen Jahn Regensburg und Rot-Weiß Essen. Also die dritte Liga ist wirklich irre, muss man wirklich sagen. Da kann an jedem Wochenende jeder jeden schlagen. Und die Leute in Münster, ich war gestern noch da, die wissen, glaube ich, gar nicht, wie ihnen geschieht. Aber wir müssen natürlich auch leider Abschied nehmen in der dritten Liga vom MSV Duisburg. Das, muss ich ehrlich sagen, lässt einen Fußballromantiker das Herz bluten.
Die Regionalliga West hat einen fantastisch neuen Verein in den Reihen mit dem MSV Duisburg und das ist natürlich brutal. Das ist wirklich brutal. Also da kannst du im Grunde genommen ja eine komplette neu aufbauen, aber wirklich komplette Tutti, da musst du wirklich vom Scratch. Bin sehr gespannt. Jetzt haben wir da Michael Preetz. Ich bin mal gespannt, ob der da was reißen kann und ob der sich das gibt. Wahrscheinlich schon. Aber das ist natürlich ein Traditionsverein, der da überhaupt nicht hingehört und was da über die Jahre kaputt gegangen ist, das wird, glaube ich, auch eine Zeit lang dauern, bis du das wieder einigermaßen wettgewählt gemacht hast und ob die dann auch direkt wieder in die dritte aufsteigen zumindest.
Ja gut, sie werden, glaube ich, einen Versuch unternehmen mit auch finanzieller Grundausstattung. Erster deutscher Vizemeister in der Bundesliga hinter dem FC, UEFA Cup Halbfinale, immer unbequem zu spielen, altes Wedau-Stadion, Ennards Dietz, der Kapitän der Europameisterschaft war, Tönjes, Büssers, Gerd Heinze, Pirsig, Joachim Hopp, was für geile Spieler, was für ein geiler Verein. Also MSV, bitte schnell wiederkommen, würde ich sagen.
Wir nehmen Abschied.
Lass uns erst noch tippen und dann nehmen wir Abschied.
Okay, gut, dann lass uns tippen.
Sagst du? Paris gegen Dortmund. Ich habe übrigens letzte Woche den Dortmunder Sieg vorausgesagt, ne?
Ja, ich hab dich,
Sonst haben wir noch gar nicht drüber geredet, ja. Also, Paris gegen Dortmund.
Boah, fang du mal an, ich
orientiere
mich ein bisschen. 2-2.
Ja, Dortmund kommt ins Finale.
Dortmund kommt weiter. Mhm. Ja. Ich glaube, es wird ein 3-1.
Für Paris?
Ja.
Das ist nicht so gut. Was sagst du zu Real gegen die Bayern?
Abu. Real gegen die Bayern, das wird ein sehr sachliches 3-0.
Boah. Nee, also ich sage nach dem Hinspiel jetzt, weil das Rückspiel im Bernabeu ist, das Hinspiel war auch ein Spektakel in vielen Dingen, würde ich sagen 60-40 für Real.
Oh,
okay. Also, ja, ich würde sagen, Real ist jetzt ganz leicht in der Favoritenstellung, aber ich traue den Bayern, habe ich gesagt, alles zu. Okay. Ich glaube, dass es in die Verlängerung geht und sage in der Verlängerung 3-2 für Real, aber es wird ein ganz enges Höschen.
Eieiei. Okay, da bin ich wirklich sehr gespannt. Deine Tipps sind ja in der letzten Zeit gar nicht so schlecht.
und Leverkusen macht das zu Hause, die werden das Spiel 2-1 gewinnen gegen Rom, sage ich.
Ja, absolut, absolut. Da bin ich auch bei einem 3-1 sogar. Und dann werden sie weiter auf dem Weg schreiten zu der Mannschaft, die nicht verlieren kann.
Absolut. Ja, und du hast jetzt gesagt, dann müssen wir Abschied nehmen von wirklich einem Großen, einem Weltmeistertrainer.
Ja, Cesar Luis Menotti, Mann oh Mann, 78, die argentinische Nationalmannschaft im eigenen Land zum Weltmeister gemacht. Und der Förderer von Maradona und der Förderer auch bestimmt der ein oder anderen Zigarettenmarke. Bernd Schuster hat ja gesagt, dass er im Grunde genommen...
Das ist ein geiler Spruch.
Sag ihn du.
Nee, sag
ihn
du.
Sag ihn ruhig. Ich kann ihn nur sinngemäß.
Ja, okay, nee, der hat gesagt, er wurde mal gefragt, Bernd Schuster, wie waren denn all die großen Trainer, mit denen Sie so trainiert haben? Dann hat er gesagt, ja, mit Menotti war die Kommunikation jetzt gar nicht so üppig. Der hat sich neben dich gesetzt, hat gefragt, wie geht's der Frau und den Kindern? Und dann hat er 50 Kippen geraucht. Und das war's. Das ist überragend, wirklich. Es gibt ja auch dieses legendäre Bild, wie Menotti Maradona Anweisungen gibt und er steht mit nacktem Oberkörper und seinem ganz engen Höschen am Trainingsplatz. Das sind Bilder, die sind einfach Wahnsinn, muss man wirklich sagen. Das
ist wirklich Wahnsinn. Und der hatte, glaube ich, auch... Er hatte auch immer dieselbe Frisur, oder? Er hatte immer dieselbe Frisur.
Absolut, absolut. Ja. Er hat immer dieselbe Frisur und hat bis vor ein paar Jahren hat er gesundheitlich dann aufgehört und hat geraucht, geraucht und geraucht. Er hat 78 die WM im eigenen Land gewonnen. Das war ein sehr umstrittenes Turnier. Militärjunta, Folterungen, politischer Gegner. Es ging um die Ansetzung des letzten Spiels gegen Brasilien. Die Peruaner, da haben sie 6 Tore geschossen. Da hieß es, der Torwart hat argentinische Verwandtschaft. Menotti hat sich dann ein bisschen auch gerne instrumentalisieren lassen. Er hätte dann dem Militärchef der Junta die Hand nicht gegeben. Das kann man nicht auflösen von den Bildern. Fakt ist, Menotti hat sich nicht direkt gemein, überhaupt nicht gemacht mit der Militärregierung, sondern er hat versucht, die Nationalmannschaft so ein bisschen da durchzulavieren. Ob er jetzt so der Oppositionelle im eigenen Land war, das war immer so ein bisschen fraglich. Aber er hat immer für die Idee des linken Fußballs gestanden, eines schönen Fußballs, der nicht nur auf Trophäen geht. Ich glaube, das hat aber auch damit zu tun gehabt, dass er gar nicht so viele Trophäen nachher mehr gewonnen hat. Er hat in Spanien den Pokal gewonnen, aber so ganz groß für das, also Menotti umweht ja eine Aura, wie du über Franz Beckenbauer redest oder ne, du weißt, was ich meine, über Mario Zagallo, über die großen Weltmeistertrainer. Aber viele dieser großen Weltmeistertrainer haben in der Vereinsarbeit ja gar nicht so große Spuren hinterlassen, aber auf jeden Fall ein unfassbar charismatischer Typ. Und Diego Maradona hat gesagt, obwohl er ihn 78 nicht für die WM nominiert hat, es war der beste Trainer, den ich jemals hatte.
Und Cesar Luis Menotti hat über Maradona gesagt, der Ball und er kamen zusammen auf die Welt wie beim Tango. Tja, mehr Poesie kann man nicht verlangen.
Nee. Also da bin ich jetzt wirklich...
Kam auf die Welt wie beim Tango. So. Das kann man bei uns beiden nicht sagen, weil wir weder Fußball spielen können, noch in Sachen Tango so richtig fit sind. Aber
man muss sagen, wer wie Cesar Luis Menotti sich mit nacktem Oberkörper mit Maradona auf den Platz stellt, wer die Grenze erst dann erreicht hat oder ins Bett gegangen ist, wenn die 50. Kippe ausgedrückt war, der 85 Jahre alt geworden ist, trotz eines sicherlich nicht dann immer gesunden Lebenswandels, wer bis zum Schluss die Stimme erhoben hat, wer übrigens, er hat den Trainer Scaloni für die argentinische Nationalmannschaft eingesetzt, der ja jetzt Weltmeister geworden ist, wer immer noch sich Gedanken über den Tellerrand hinaus gemacht hat, der wird als Weltmeistertrainer und als El Flaco der Dürre immer einen ganz großen Platz im Fußball-Olymp haben. Und leider müssen wir uns wieder von einem ganz großen verabschieden und sagen, möge er in Frieden ruhen.